Haben wir gemeint, dass Lehre in dem Sinn, so wie ich den Glaubenskurs gehalten habe, nicht in eine Predigt gehört. Aber sie haben mich locker gelassen und wie ihr wisst, habe ich dann im September zugesagt, dass ich die Predigten halten werde. Und zunächst einmal war das so, dass eigentlich es darum gegangen ist, dass die gesamte Gemeinde auf einen gewissen Wissensstand, auf einen gewissen Level gebracht werden soll. Ich habe dann darüber nachgedacht und das war mir zu wenig. Wenn es nur ums Wissen geht, das ist eigentlich etwas, was einer Gemeinde nicht würdig ist. Wenn wir nur auf Wissen bauen. Wissen allein führt uns nicht zum Ziel, zu Jesus Christus. Wir brauchen mehr als ein Wissen. Und deshalb möchte ich die Predigten ganz anders beginnen, wie sonst normalerweise mit dem Glaubensgrundkurs. Ich möchte beginnen mit dem Philipperbrief, Kapitel 3. Ihr wisst, ich lade immer ein zum Mitlesen. Worum geht es eigentlich im Philipperbrief? Zunächst einmal in Kapitel 3. Und da möchte ich einmal ganz unorthodox, normalerweise wirklich Vers für Vers klären, aber hier heute möchte ich wieder ganz was Neues, ganz was anderes machen. Nämlich, ich möchte Zusammenhänge bringen, für die wir eigentlich gemacht wurden. Und zwar schreibt hier der Paulus im 17. Vers, sagt er, seid meine Nachahmer, Brüder. Schwestern dürfen das auch sein. Und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Und darum geht es eigentlich, im ganzen Glaubensgrundkurs geht es eigentlich darum, dass wir Vorbilder werden, Vorbilder sind und Vorbilder haben. Die Frage ist also, habt ihr Vorbilder? Die Frage ist, welches Vorbild habt ihr? Habt ihr ein überirdisches Vorbild, was jeder eigentlich haben sollte? Jesus Christus sollte für uns stets ein Vorbild sein. Das sagt er ja auch selbst. Aber wir brauchen auch sichtbare Vorbilder. Habt ihr sichtbare Vorbilder? Für mich war zum Beispiel die Judith bei der letzten Gemeindeversammlung, die war ein Vorbild für mich. Jetzt werdet ihr fragen, wieso? Die tut weder lehren noch sonst irgendetwas, die tut kaum was dazu. Aber letztes Mal hat sie was gesagt. Sie hat gesagt, ich brauche länger Zeit zum Putzen. Für mich ist das ein Vorbild. Weil für viele ist es, wir kommen da herunter, es ist alles super sauber, alles bestens, ist selbstverständlich. Hat sich jemand schon mal Gedanken gemacht, dass das eine Arbeit ist? Ein Vorbild ist eine Arbeit. Egal, ob du jetzt im Putzdienst stehst oder so wie ich im Lehrdienst. Wie könnte ich ein Lehrer sein für euch, wenn ich nicht gearbeitet hätte dafür? Es ist Vorbereitungszeit für mich. Und wenn ihr meint, so, ja, der Sascha, der ist ein Glaubenskrund, der kann das. Dann ist das eine falsche Einstellung. Wenn ich mir darüber sage, ich predige, und das mache ich locker so mit der linken Hand, das ist eh der Lehrer, dann ist das eine falsche Einstellung. Dann muss ich mich verändern. Und genauso ist es beim Putzen. Schaut einmal, die Fenster sind in Ordnung. Super. Hat das jeder zu Hause so? Na, ich will nicht nachfragen. Also, darum geht es nicht. Und jetzt sehen wir einmal, wir sollen Vorbilder haben. Jetzt frag dich, für wen bist du ein Vorbild? Also, zumindest wenn du Kinder hast, solltest du zumindest für die Kinder ein Vorbild sein. Aber jetzt lassen wir mal die Kinder beiseite. Für wen bist du sonst noch ein Vorbild? Hast du dir überhaupt einmal schon Gedanken gemacht, dass du eigentlich ein Vorbild sein sollst? Hier habt ihr die Antwort. Paulus sagt eindeutig, seid meine Nachahmer zum Vorbild. Und jetzt erkläre ich euch, dass das ein Widerspruch ist von Paulus. Das ist der Widerspruch unter Anführungszeichen. Das ist nur, wenn man die Bibel verkehrt liest. Ne? Also, hier schreibt Paulus im selben Brief im 12. Vers. Nachlesen. nicht, dass einer Mann die dazu da schmeckt. Im 12. Vers sagt er, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Das heißt, wie kann der Typ, der selber von sich sagt, ich bin noch nicht vollendet, ich hab's noch nicht, wie kann der Vorbild sein? Also wo sind wir denn? Weltlich gesehen würden viele so denken. Die Kinder in der Schule wissen das ganz genau. Da steht ein Mathematiker draußen, der kann das Beispiel, was er da aufgezeichnet hat, nicht einmal selber rechnen. Aber er soll mir die Mathematik erklären. Nicht? Ein Problem. Wie kann der dann ein Vorbild sein, oder? Aber es geht hier mal um die Frage, was ist das Es? Und was ist vollendet? Na, da gibt es eine andere Übersetzung. Es geht darum, nicht, dass ich das Ziel schon ergriffen habe. Merkst du das? Es geht um ganz was anderes. Er sagt, Paulus sagt nicht, ich bin schon voll, sondern er sagt, ich bin noch nicht dort. Verstehst du den Unterschied? Das heißt, ich habe das Ziel noch nicht ergriffen und ich bin noch nicht zur Vollkommenheit gebracht worden. Das heißt, nicht ich selber kann mich vollkommen machen, sondern ich muss vollkommen gemacht werden. Kein Mensch, egal in welcher Religion er heute ist, kann sich selbst vollkommen machen oder von irgendeinem Menschen vollkommen gemacht werden. Ist nicht möglich. Das heißt, ich muss hier vom Ziel her vollkommen gemacht werden. Und deshalb steht dann noch, Brüder, ich denke von mir selbst nicht, das Ziel ergriffen zu haben. Und weil das dem Paulus so unheimlich wichtig ist, dieses Ziel, das sagt er dann in den Versen vorher, gleich danach, sagt er, eines aber tue ich. Da steht, Brüder, ich denke für mich selbst, das ist ergriffen, sagt, eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist. Und jetzt erklärt er, was das Ziel ist. Und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Damit ist klar, was das Ziel ist. Und wer es noch immer nicht kapiert hat, dann sage ich es ihm, da steht es rot. Jesus Christus ist das Ziel. Und solange wir, egal ob wir im Putzdienst oder im Lehrdienst stehen, völlig wurscht, in welchem Dienst wir auch immer in der Gemeinde stehen, solange wir nicht bei Jesus sind, sind wir auf der Wanderschaft. Wir sind noch nicht dort. Wir müssen erst dorthin gebracht werden. Und das können wir nicht einmal selber. Sondern wir müssen auf dem Weg auch einen Begleiter haben. Und das ist der Heilige Geist, der uns führt und leitet im Namen Jesu. Und damit wir auch wissen, was er vergessen hat, was dem Paulus so wichtig war, dass er es vergisst, was da hinten ist. Hast du eigentlich mit deiner Vergangenheit auch schon abgeschlossen und gesagt, es geht mir nicht mehr um die Vergangenheit. Die ist eigentlich nicht mehr das Wesentliche. Ich strecke mich danach aus, was vorne ist. Hast du das schon gemacht? Dann helfe ich dir wieder mit den Worten von Paulus. Er sagt dann nämlich im Vers 7, aber was auch immer mir Gewinn war, das heißt in der Vergangenheit habe ich keinen Gewinn gehabt, kein Problem. Das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte es alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe wessen? Der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um dessen will ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Seht ihr, darum geht es dem Paulus. Hast du wirklich mit allem abgeschlossen, dass du wirklich sagen kannst, es ist das alles nicht mehr wichtig, damit ich nur Christus gewinne? Wenn du so denkst und so bist, dann kannst auch du sagen, du bist ein Vorbild. Und du kannst auch in der Gemeinde ein Vorbild sein. Und jeder auf seine eigene Weise. Du musst jetzt nicht unbedingt da draußen stehen und predigen. Und das geht's gar nicht. Sondern sei ein Vorbild an dem Platz, an dem dich Gott hingestellt hat. Jeder in der Gemeinde ist ein wichtiges Glied der Gemeinde. Und deshalb auch ein Vorbild auf dem Platz, wo er steht. Und tu nicht immer nach den Gaben streben, die dir vielleicht gar nicht zustehen. Sondern nimm die Gabe, die du bekommen hast, und an der arbeite. Deswegen steht auch da, um ihn die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Habt ihr schon mal mitgekriegt, dass wir um Christi willen leiden? Das ist normal. Wie viele von uns kennen Menschen, die mit Christus nur peripher zu tun haben? Und wenn du ihnen voll Begeisterung von Christus erzählst, was er wäre, was kriegst du dann meistens? So wie ich erzähle, was ich erlebe. Sieh alle wie mit ihren Jesus. Das ist Leiden. Ich habe Mitleid und leide daran. Aber deswegen muss ich nicht hingehen, wissen Sie, dass Sie mich jetzt verletzt haben und ich leide fürchterlich darunter? Das ist das, was dahinter ist. Das ist uninteressant. Das ist kein Gewinn. Aber ich strecke mich nach wie vor aus nach dem. Warum? Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Ob ich irgendwie hingelangen möge, und die richtige Übersetzung, ex, also Herausauferstehung aus dem Toten. Das heißt, es geht darum, Jesus Christus ist gestorben und er ist dem Tode entrissen worden. Versteht ihr? Heraus aus dem Tode. Und genau dasselbe ist die Hoffnung bei uns. Wir werden aus dem Tode herausgerissen. Das heißt, der Tod hat keinen Sieg und keine Macht über mich und über uns, die wir glauben. Das ist das, was Paulus sagt, aus das vergiss ich. Das ist uninteressant, was da vorhin war. Ich will eigentlich herausgerissen werden. Darum geht es ihm. Und deshalb sagt er dann weiter, wie viele nun von uns vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein, und solltet ihr ein Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Er sagt also, mir ist völlig klar, ich werde jetzt nie alle den gleichen Level haben. Das heißt, das, was ursprünglich die Ältesten von mir verlangt haben, kann ich gar nicht bringen. Ich kann nie von euch verlangen, dass ihr denselben Level habt wie ich. Ist völlig wurscht. Wie auch immer. Habt ihr 40 Jahre daran gearbeitet, dass das wirklich tagtäglich praktisch mit dem Wort sich beschäftigt? Intensiv, griechisch extra gelernt und so. Muss das jeder? Steht es da? Jeder muss das haben? Nein. Es steht ausdrücklich hier in diesem, gerade in diesem wundervollen Brief steht, wenn irgendjemand ein Stück anders denkt. Na und? Was heißt es? Aber eins darf nicht verrückt werden. Das Ziel. Das Ziel, da darfst du nicht anders denken. Das Ziel muss bei uns allen gleich sein. Und das Ziel heißt? Exakt. Das heißt, deshalb sagt er, nur was wir schon erreicht haben. Merkst du es? Wir sind noch nicht fertig. Aber was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Und da, das ist ein wichtiger Satz. Das heißt, jeder auf seinem Level, wurscht welchen er hat, in dem Level, in dem Leben, darum geht es. Und der ganze Glaubensgrundkurs hängt sich darauf auf, dass er sagt, auf dem Level, wo du gerade bist, komm ein Stückchen weiter, aber dann lebe auch darinnen. Und sag nicht, jetzt weiß ich mehr, okay, ich weiß mehr, die anderen sind mir wurscht. Nein, seid miteinander meine Nachahmer, sagt er nochmal, seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Warum sagt er das den Philippern? Sind das alles so super? Und er sagt jetzt, na ein Stückchen mehr, na Scheiferl nachlegen, nicht? Nächste Klasse aufsteigen, oder was? Warum sagt er das eigentlich? Nein, sondern er sieht auch die Gefahr. Denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, und nun aber sage ich es unter Tränen. Das heißt, er weint eigentlich darüber. Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Warum? Sie haben nicht das Ziel Christus vor Augen, sondern sie haben ihr Selbst vor Augen. Und das sagt er auch, ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch. Das liegt in mir und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Naja, die Frage ist, darf ich nie irdisch gesinnt sein? Oh ja, ich freue mich über Schnitzel. Zum Beispiel. Das ist doch völlig irdisch. Also aufgrund dessen darf ich das nicht. Ja, wenn ihr jetzt ein bisschen anders gesinnt seid oder anders denkt, ihr könnt auch einen Erdäpfelsalat haben. Spielt keine Rolle. Aber es geht darum, dass dieses irdisch Gesinnte auf mein Leben auch vorhanden ist. Keine Frage, ich lebe in dieser Welt. Ich bin auch insofern irdisch gesinnt, dass ich sage, ich sehe auch meine Nachbarn. Ich sehe auch alle, die, wo ich meine, die könnten eigentlich nur ein bisschen was von Jesus wissen. Ein bisschen mehr vielleicht. Das ist irdisch gesinnt sein, aber gleichzeitig aufs Ziel hin. Und darum geht es. Und deswegen sagt er, nachdem er das fertig hat, sagt er, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das heißt, solange ihr auch irdisch gesinnt seid, eigentlich ihr kehrt nicht mehr daher. Ihr seid eigentlich schon im Himmel. Woher wir auch erwarten, den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe, nach der Kraft, mit der er aller Dinge untertan machen kann. Meine Lieben, das ist die Vorbildwirkung. Wir sollen Vorbilder sein für uns alle, damit wir immer mehr das Ziel Jesus Christus ergreifen können. Paulus sagt selber, nicht, dass ich schon ergriffen habe. Klar, er hat noch nicht das Ziel erreicht. Aber wir sind alle auf dem Weg dazu. Und jeder hat seinen eigenen Weg. Ich habe so einen lieben Bruder, der hat damals so Schwierigkeiten gehabt in der Gemeinde, weil es wurde ihm vorgesagt, so musst du das machen. Und der hat dann einmal mehr oder weniger die Nase voll gehabt und hat gesagt, hör zu, dein Hut passt nicht auf meinen Kopf. Und damit bist du alles gesagt, oder? Genau so ist es. Das heißt, wenn ich dich zwinge, meinen Hut aufzusetzen, heißt es noch lange nicht, dass er da passt. Aber du hast deinen eigenen Hut. Und der soll passend sein. Jetzt kann natürlich sein, indem du sozusagen wächst, du sollst in der Heiligung wachsen, dass der Hut vergrößert wird. Das kann schon sein, du musst halt einen neuen Hut kaufen. Und das geht aber nicht. Ne? Es geht darum, dass du wirklich weiter wächst. Das ist eigentlich das Ziel von dem Ganzen. Du sollst hin zu Jesus Christus wachsen. Meine Lieben, das ist eigentlich der Grund, warum ich mit euch einen Glaubensgrundkurs in der Predigt machen möchte. Die Vorbildwirkung. Und da ist jeder gefragt und da kann sich keiner ausnehmen. Jeder ist in seinem Bereich als Vorbild in der Gemeinde wichtig. Und da gibt es keine bessere Gabe oder schlechtere Gabe. Und ich habe ganz bewusst die Judith gewählt. Und damals erinnert sich, habe ich gesagt, bevor wir jetzt anfangen zum Streiten, wenn die eine Stunde zu ist. Das ist mir nicht wichtig. Mir ist viel wichtiger, dass sie zufrieden ist und gern da runterkommt und sagt, jetzt mache ich ein Liedlein und putze die ganze Gemeinde, auch wenn das nur so dreckig ist, damit ihr am Sonntag selber in eine so saubere Gemeinde reinkommen kann. Super! So schaut das aus. Ihr erwartet ja auch von einem Prediger, dass er eine gescheite Predigt macht, oder? Habt ihr schon jemals einen Prediger gefragt, wie lange er braucht dafür? Das ist selbstverständlich, nehme ich an, dass der Prediger hat das zu tun. In anderen Religionen kann man nicht so sagen, die werden zahlt dafür. Ne? Ich werde nicht einmal zahlt für das. Aber das wäre irdisch gesinnt, oder? Und jetzt haben wir gerade gesagt, wir sollen nicht irdisch gesinnt sein. Also ich bin froh, dass ich nicht zahlt werde. Weil mein Lohn ist Jesus Christus. Das ist es. Genau. Und jetzt sozusagen können wir dazu gehen, schön langsam zum Glaubensgrundkurs zu kommen. Bevor wir aber zum Glaubensgrundkurs, zu den Glaubensgrundsätzen kommen, brauchen wir ein sogenanntes Glaubensfundament. Mit dem fangen wir jetzt an. Glaubensfundament. Und da werden wir jetzt ein paar Predigten haben über das Glaubensfundament. Ich möchte beginnen mit dem Psalm 119, Altes Testament. Wer weiß, wie viele Verse hat der Psalm 119? Sehr gut, 176. Ist das ein Zufall? Nein, kein Zufall. Wieso hängt es zusammen? Ganz einfach. Das hebräische Alphabet, es ist nämlich ein sogenannter alphabetischer Psalm. Das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben. 22 Buchstaben. Und jetzt wurde der Psalm so gewählt, so konstruiert, dass jeder Buchstabe 8-mal verwendet wurde. Das heißt, mit Aleph beginnt es also und jetzt jeder Vers, die ersten 8 Verse beginnen alle im Hebräischen mit Aleph. Die nächsten 8 Verse, also bis zum Vers 16, sind dann mit Bet. Und das geht so weiter, nachdem es 220 mehr ist, 220 mal 8 ist 176. Das ist der Grund. Aber das ist noch zu wenig. 8 ist eine besondere Zahl. 8 ist nämlich die Zahl des Neubeginns. Das heißt, durch die 8 kann ich eigentlich wieder auferstehen. An welchem Tag ist Jesus Christus auferstanden? Am 8. Tag. Warum? Es ist der erste Tag der Woche, 7 hat die Wochen, der erste Tag ist der 8. Am 8. Tag ist er hat neu was begonnen. Das war aber damals schon klar. Warum? Wir werden dann sehen, an wem wir eigentlich glauben. Also schauen wir mal ein bisschen ein paar Psalme an, ein paar Verse an. Glücklich sind die, das könnt ihr bei anderen lesen. Bist du so lieber, Manfred? Lies. 1-3.
Wohl dem, der ohne Tadel seinen Weg findet, wer das Gesetz des Herrn befolgt. Wohl dem, der seine Zeugnisse beachtet, der von ganzem Herzen ihn sucht. Wer in kein Unrecht willigt, wer auf seinen Wegen geht.
Gut. Vielleicht wer anderer? 9-16.
Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein? Indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Gepriesen seist du, Herr, lehre mich deine Ordnungen. Mit meinen Lippen habe ich erzählt alle Bestimmungen deines Mundes. An dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude, mehr als an allem Reichtum. Deine Vorschriften will ich bedenken und beachten deine Pfade. An deinen Satzungen habe ich meine Lust, dein Wort vergesse ich nicht.
Lass mich verstehen den Weg deiner Vorschriften. Sinnen will ich über deine Wunder. Noch jemand, bitte.
Ich halte an deinen Zeugnissen fest. Herr, lass mich nicht beschämt werden. Den Weg deiner Gebote werde ich laufen, denn du machst mir das Herz weit. Lehre mich, Herr, den Weg deiner Ordnungen, und ich will ihn bewahren bis ans Ende. Gib mir Einsicht, und ich will dein Gesetz bewahren und es halten von ganzem Herzen. Leite mich auf den Pfad deiner Gebote, denn ich habe Gefallen daran. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zu mir hin.
Was haben alle diese Verse gemeinsam? Wenn ihr genau beachtet, es geht immer um ich, meine, halte und so weiter. Alles ich. Das heißt, diese Verse zeugen davon, dass sie einen großen Stellenwert haben im persönlichen Leben. Das heißt, die Bibel ist eigentlich etwas, was fürs persönliche Leben geschrieben ist, nicht nur für ein paar Theologen. Fürs persönliche Leben. Darum geht es eigentlich. Und das sind noch viele, viele andere Verse in der Bibel, wo es ums persönliche Leben geht. Darum geht es eigentlich. Und deshalb muss ich auch wissen, was glaube ich als Inhalt? Was ist mein Glaubensinhalt? Oder noch besser ist es, warum glaube ich das überhaupt? Das sind zwei Dinge wichtig, warum glaube ich es. Erstens einmal, es sind Antworten wichtig für andere. Wenn mich wer fragt und ich habe keine Antwort, dann schaue ich blöd rein, oder? Wäre dumm, wenn ich keine Antwort hätte. Aber egal welche Antwort ich habe, es wäre das Schlimmste, wenn ich sozusagen rechthaberisch bin. Wir müssen mit unserem Wort nicht rechthaberisch sein, denn es ist so und so die Wahrheit. Ich kann das ruhig, so wie es ist, stehen lassen und auf ehrliche Fragen auch ehrliche Antworten geben. Wie kann ich aber auf ehrliche Fragen ehrliche Antworten geben, wenn ich nichts weiß drüber, oder? Versteht ihr jetzt, warum ich vorher den alphabetischen Psalm hergenommen habe? Ich muss mich damit beschäftigen in meinem Leben, sonst habe ich keine Antworten. Mein Glaubensleben ist davon abhängig, dass ich Antworten geben kann. Nicht nur für mich. Und das ist das Zweite. Auch für mich ist es wichtig, dass ich Antworten habe. Denn erst wenn ich selbst sicher bin, kann ich diese Sicherheit auch den anderen hinüberbringen. Man ist selber unsicher. Bitte entschuldige, zusammen zwei, wie viel sind das? Drei oder fünf? Ich weiß es nicht genau. Zusammen zwei, ja, eine schwierige Frage. Zwei hoch zwei ist auch dasselbe, aber da weiß ich nicht, ist es vielleicht neun oder nicht? Also wenn ich so anfange, im Glaubensleben mit der Wahrheit umzugehen, dann habe ich so wie in der Schule nur Probleme. Nicht? Logisch. Okay, das heißt, es muss bei mir einmal, die drei großen H müssen einmal sozusagen hereinkommen bei mir. Zuerst muss bei mir einmal irgendwas ins Hirn, das ist das erste H. Aber wenn es nur im Hirn ist, heißt es noch lange nicht, dass ich es kapiert habe. Das heißt, zum Kapieren und Verstehen brauche ich das Herz. Das ist das zweite H. Das heißt, ich muss es verarbeitet haben, verinnerlichen. Und erst wenn ich das habe, dann kommt das dritte H und das ist die Hand. Dann kann ich erst handeln. Erst dann, wenn ich es behirnt und verherzt habe, dann kann ich es verhandeln. Darum geht es eigentlich in diesem ganzen Predigtserie geht es um das, dass du es immer wieder behirnst, ins Herz kriegst und dann hinaustragen kannst. Das ist das, warum ich es glaube. Das heißt, was soll ich eigentlich tun? Ich muss es mit dem Verstand erfassen, mit dem Herzen bejahen und dann muss ich auch zur Handlung kommen. Kein Erfinder macht irgendetwas, damit es nicht funktioniert, oder? Ein Erfinder macht immer deswegen was, damit irgendwer was damit anfangen kann. Und wenn es der größte Nonsens ist, aber er will, dass irgendwer was anfängt damit. Das heißt, warum sollen wir mit unserem Glauben plötzlich anders umeinander gehen? Und sagen, okay, ich glaube aber eigentlich beschäftigen sollen sich die anderen damit. Widersinnig, oder? Daher fangen wir mal an. Glaube geht darum, dass wir einmal anfangen müssen zu fragen, wem glaube ich? Wem glaube ich eigentlich? Und jetzt stelle ich ein paar Fragen, und damit wir vielleicht ein bisschen auch eine Action drinnen haben. Ich stelle eine Frage und ihr seid so lieb und steht auf oder bleibt sitzen, je nachdem, ob die Frage bejaht oder nicht bejaht wird. Gut. Glaubt ihr nicht an Lehrsätze? Ja oder nein? genau zuhören. Also, wer jetzt an das glaubt, nicht an Lehrsätze, muss Ja sagen und aufstehen, ja? Okay? Wer an Lehrsätze glaubt, bleibt sitzen. Okay? Ich habe ja gesagt, ich muss eine Action jetzt da reinkommen, weil sonst versumpern wir ja. Also, glaubst du nicht an Lehrsätze? Musst aufstehen, musst Ja sagen, ne? Also ich hoffe zumindest, nur so wenige stehen auf, ich soll er hauen, das ist interessant. Okay, gut, Test. Das heißt, die anderen glauben an Lehrsätze. Einverstanden, gut. Dann frage ich noch schwieriger. Glaubst du nicht an die Bibel? Bleiben alle sitzen, ist eh klar, nicht? Meint ihr, in der Bibel sind aber Lehrsätze? Das heißt, zumindest die gesagt haben, Lehrsätze, mir sagt, nein, jetzt aufstehen, oder? Das heißt, beide sind falsch. Ist klar, ist wurscht, was es auch immer ist. Du glaubst weder an Lehrsätze, noch glaubst du an die Bibel. Denn wenn du das wirklich tust, dann bist du eigentlich in einer falschen Haltung. Ich weiß nicht, schau jetzt, wenn meine Frau mir ausschaut, die versteht mich gar nicht. Und die, was könnte jetzt ist der Deutsche schmeißen? Okay, nein, nein. Das ist ganz, ganz wesentlich, dass wir uns das überlegen. Die nächste Frage, die ich stelle, glaubst du nicht an eine Person? Zum Beispiel an deinen Lehrer, so wie ich. Glaubst du nicht an mich? Okay, egal. Ihr seht schon, worum es geht. Wir alle haben verschiedene Glaubensgrundlagen. Schau dir mit der Roman jetzt, jetzt ist er verwirrt. Ja. Ist er verwirrt. Okay, gut, super. Jetzt habe ich eigentlich so weit, seid wieder munter. Okay, gut. Das heißt, die Frage, wem glauben wir, ist eine wesentliche Frage, wie ihr schon seht jetzt. Nicht? Wenn ich nur ein paar Fragen stelle, kommt schon sozusagen die Verwirrung herein. Also muss man das klären. Wem glauben wir also? Antwort. Das heißt, wem glauben wir? Gott. Warum glauben wir Gott? Gott liebt alle Unfähigen, so wie ich, besonders einzigartig. Das ist Glaube. Das heißt, wir glauben nicht an die Bibel, sondern wir glauben Gott, der uns die Bibel gegeben hat. Verständlich der Unterschied? Deshalb glaubt ihr auch nicht an Lehrsätze, sondern ihr glaubt an das Wort Gottes, weil er es gegeben hat. Ihr glaubt auch nicht mir, dem Lehrer, sondern ihr glaubt dem Wort, das ich im Namen Gottes rede. Und deshalb sollt ihr auch alle prüfen. Ich bin der Erste, der zu prüfen ist. Wie willst du aber prüfen, wenn du dich nicht auskennst? Versteht ihr jetzt das Dilemma der größten Menschen da bei uns draußen? Keiner kennt sie aus und wie soll er aber prüfen? Das heißt, das ist genau der Grund, warum wir Glaubensgrundsätze machen. Damit wir prüfen können. Und vor allem, damit ihr auch mich prüfen könnt. Ich brauche Prüfung. Weil sobald ich einen Blödsinn erzähle, solltet ihr eigentlich sagen, Moment Sascha, so ist das nicht. Das wäre eigentlich das Wesentliche. Das heißt, wem glauben wir? Wir glauben an die Person Gottes. Und unser Glaube gründet sich auf die Person Gottes. Nicht an irgendwas anderes. Weil ich bin der Unfähige. Alles, was sozusagen Gott mir Unfähigen gibt, ist das, was er mir aus seiner Vollkommenheit gibt. Und deshalb kann ich wachsen. Es darf niemals nur um Glaubensinhalte gehen. Wenn ich nur an die Glaubensinhalte glaube, dann kommt es als Bestes heraus die Bibelkritik. Die Bibelkritik hängt sich auf den Glaubensinhalten auf. Ist klar, ist mir auch völlig verständlich, weil mit Gott können wir es nicht streiten. Aber über die Glaubensinhalte, die ich sozusagen irdischer Natur lese, über die kann ich streiten. Und deswegen schreibt der so ein Büchel, der schreibt so ein Büchel, der schreibt so ein Büchel und jeder sagt, er hat recht. Einverstanden. Wie sollen sie das prüfen, wenn sie es nicht kennen? Das heißt, um Glaubensinhalte darf es nie gehen. Und wenn wir von Glaubensinhalten reden, dann dürfen sie nie von Jesus Christus, von der Person Gottes abgekoppelt sein. Ich darf nie meinen eigenen Glaubensinhalt als das hinstellen, was es ist. Ich kann immer nur das Wort Gottes als das hinstellen, was es ist. Niemals was anderes. Als gutes Beispiel dazu ist Johannes 3,16. Bibel auflesen, ja, das ist jetzt da spontan gewesen. Johannes 3,16. Aufschlagen, bitte lesen. Ich habe jetzt nur ein Murmeln gehört, irgendeiner macht Bums und erzählt es mir. Geht schon. Ich danke dir wunderbar, noch einmal. Okay, geht schon, wer anderer? Du sollst nur vorlesen, was drinsteht, nicht das, was du denkst.
Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab.
Noch einmal bitte, Roman.
Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn.
Habt ihr einen Unterschied gehört? Okay, wer hat recht? Der so sehr oder der so? Okay, und damit dann ist genau dort, wo die Bibelkritik anfängt. Denn sobald ich eine Klassifikation mache, sobald ich als Mensch sozusagen etwas dazu tue, indem ich sage, Gott hat ja mehr geliebt wie ich. Und deswegen muss er so sehr drinnen stehen. Und in vielen Bibelübersetzungen steht das auch so. Keine Frage. Aber das ist falsch. Denn Gott kann nicht so sehr lieben. Gott kann nur lieben. Was steht da? Gott liebt alle Unfähigen. Da steht nicht da, Gott liebt so sehr, außerdem war nicht Glaube rausgekommen, aber das ist wurscht. Ne? Aber das ist nicht nur nebenbei. Ne? Aber es geht nur so. Also oder so hat Gott die Welt geliebt. Nämlich, wie hat er die Gott geliebt? Nur so, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Er hat nicht so sehr seinen eingeborenen Sohn gegeben, weil so sehr gibt es das nicht. Gott liebt so. Wie liebt er eigentlich Gott? Er liebt alle Menschen völlig gleich. Es gibt keinen Unterschied. Daher kann er nicht plötzlich irgendwem so sehr lieben. Weil dann wäre der eine ja bevorzugt gegenüber dem anderen. Aber genau das sind die Schwierigkeiten, mit denen dann sozusagen ein Sprichwort sagt, beginnt ein Irrtum mit einem Millionstel Millimeter, so ist er meilenweit von der Wahrheit entfernt. Und das ist so ein Millimeter. Nicht? Ich kann mir gut vorstellen, dass einige sagen, geh bitte, so hagelig brauchst du doch nicht, sei es doch völlig wurscht, ob das so sehr oder so ist. Das kann schon sein, dass für manche das kein Wert spielt. Dann hat aber nicht geprüft. Ich als Lehrer kann mir das nicht leisten. Weil ich muss das mir nicht erklären können, ob so sehr oder nur so gilt. Und wenn ihr wirklich in euch hineinhört, dann ist jede Steigerungsstufe immer nur menschlich. Denn bei Gott gibt es nur Herrlichkeit, es gibt nur Gnade. Gibt es so sehr Gnade? Oder so sehr Herrlichkeit? Oder so sehr Gerechtigkeit? Oder so sehr Allwissenheit? Oder so sehr Herr Allmacht? Wie geht das? Seht ihr, da habt ihr kein Problem plötzlich damit. Aber bei der Liebe, natürlich, die Liebe muss mehr sein. Aber genau das ist es, worum es eigentlich geht bei diesem Glaubensgrundkurs. Wir sollen auf die Basis gehen, auf die Person Gottes. Wen glauben wir wirklich? Den Birkel, weil da drinnen steht, so sehr? Versteht ihr jetzt, warum ich gefragt habe, glaubt ihr der Bibel? Weil da müsste man sofort fragen, welcher? Der Lutherbibel, der katholischen Bibel, der neuen Genfer Übersetzung oder der Elberfelder, welcher glauben? Also, ich weiß von den Katholiken, die haben mir gesagt, du darfst in keine andere Bibel ausschauen, nur in unsere. Nur dort steht die Wahrheit. Soll sein, ich habe das nicht kontrolliert, geht mir auch nichts an im solches. Aber vom Prinzip her gibt es nicht die Bibel, ist es, sondern es ist die Person, die die Bibel sagt. Und daher ist es wichtig, wem wir glauben. Jetzt verstehst du es, gell? Da hast du schon aufgemachtes Auge wieder. Ne? Jetzt streut er schon wieder. Ne? Jetzt streut er schon wieder. Okay, auch meine Frau wirft keine Messer mehr. Also, das heißt, wir müssen tatsächlich ganz exakt etwas wissen, damit wir auch unser Leben danach richten können. Ich glaube, in Zukunft, Georg, wirst du nicht mehr sagen, so sehr. Ne? Jetzt weißt du nämlich, warum. Und wenn irgendein anderer sagt, so sehr, dann ist es so wie die Ramona, wirst du sagen, okay, gut. Das heißt, so und nur so, auf diese Weise konnte Gott die Welt lieben. Und nur, weil er den eingeborenen Sohn gab, ist die Liebe vollkommen geworden. Verständlich? Okay. Gott liebt die Menschen nämlich in Jesus Christus. Warum? Weil er eindeutig sagt, wer an ihn glaubt, wird errettet werden. Merkst du das? Der hat nicht gesagt, wer so sehr an ihn glaubt, wird gerettet werden, oder? Okay, gut. Jetzt gibt es natürlich Menschen, gerade in diesem Fall, wem glauben wir? Und wenn da irgendeiner von Gott anfängt, sagt dann, weißt du was, ich glaube ja auch. Und jetzt lasst die ja nicht auf irgendeine theologische Streitfrage ein, sondern sagt, okay, super, du glaubst, einverstanden, keine Frage. Und jetzt frage ich ihn, an wen glaubst du? Das ist die entscheidende Frage. An wen glaubst du? Am Pfarrer, am Pastor, an irgendeinen theologischen Hochschullehrer? Wir haben da immer einen Bekannten gehabt, der immer gesagt hat, der hat gesagt, und das war sozusagen seine oberste menschliche Autorität. Und das ist völlig falsch. Wenn du sagst, ich glaube es deswegen, weil es der Sascha sagt, liegst falsch. Sage ich dir gleich. Es geht nicht darum, dass du mir glaubst. Du hast zu glauben dem Gott. Dem Gott der Bibel. Dem hast du zu glauben. In der Bibel hat er sich offenbart. Deshalb ist für uns die Bibel seine Wahrheit. Weil er darin zu finden ist. Jesus sagt zu den Schriftgelehrten, ihr suchet in der Schrift. Und was sagt er? Und sie ist es, die von mir zeugt. Das heißt, wenn du die Schrift wirklich intensiv studierst, dann kommst du auf Jesus Christus. Weil du einfach nicht anders kannst, weil es steht drin. Er ist drinnen. Darum geht es. Das heißt, die Frage, wenn irgendwer erzählt, an wen, ich glaube ja auch, dann sagt, kein Problem. An wen glaubst du? Und dann wirst du sehr rasch erkennen, dass in den meisten Fällen nicht Gott die Ansprechperson ist, an die geglaubt wird, sondern dann wird erzählt, und ich glaube dem Lehrsatz, und ich glaube dem Gesetzchen, und ich glaube das, und dann zählt er da auf. Und dann sagt er, und das ist alles? Du musst ein bisschen provozieren, auch, ne? Weil sonst kriegst du kein, so wie ich sozusagen mit den Fragen jetzt ein bisschen provoziert habe. Ne? Erst dadurch seid ihr so richtig aufgeschreckt worden. Das heißt also, das wem glauben wir, hängt immer mit der Person Gottes zusammen. Wenn wir nicht unseren Glauben an die Person Gottes fixieren, haben wir keinen Glauben. Nächste Frage, die wir stellen, ist also jetzt da, okay, ich glaube der Kopf vom jetzt habe ich es, okay. Die nächste Frage ist, was glauben wir? Na, da haben wir jetzt ein paar Glaubensinhalte drinnen. Natürlich ist klar, wenn wir etwas glauben, was glauben wir, dann muss ein Glaubensinhalt drinnen sein. Also, zum Beispiel, so wie ich jetzt immer wieder höre, Sünde gibt es nicht. Das ist für uns kein Glaubensinhalt. Gibt es Sünde oder gibt es nicht?
Ja.
Okay. Also das heißt, wenn wir sozusagen Sünde gibt es, dann muss ich auch mit der Sünde im Glaubensinhalt leben können. Und ich habe einmal einen Vortrag gehalten vor Jugendlichen und dann habe ich gesagt, 1185 Kapiteln behandeln die Sünde. Weiter bin ich nicht gekommen, weil die Pastorin sofort aufgekupft ist, wie er von der Tarantel gestohlen hat und gesagt, Sünde gibt es nicht. Habe ich gesagt, okay, dann müssen es 1185 Kapiteln aus der Bibel streichen. Weil dort wird nur über die Sünde geredet. Nur vier Kapitel von den 1189 reden nicht über die Sünde, das sind die ersten zwei und die letzten zwei. Die ersten zwei, da geht es um den Garten Eden, und die letzten zwei, da geht es um die Herrlichkeit Gottes. Dort gibt es keine Sünde. Da hat es keine gegeben, bis der Mensch Sünde gemacht hat, und in der Ewigkeit gibt es keine mehr. Daher, die vier Kapitel sind tatsächlich in der Bibel ohne Sünde. Ab 1. Mose 3 ist Sünde vorhanden. Bis Offenbarung 21, glaube ich, nicht? Oder so irgendwas, ja. Okay. Bis dorthin. Das heißt, wir müssen uns damit beschäftigen, dass Menschen Sünder sind. Und am besten ist, wenn du anfängst, ich bin der Größte unter ihnen. Das ist das Beste, was du machen kannst. Paulus sagt selber, ich bin der Größte der Sünder. Und ich auch. Denn ich bin Sünder. Da brauche ich nicht herumtun. Genauso wie, was mache ich mit der Sünde? Ja, ich brauche Erlösung. Ich muss irgendwo meine Schuld loswerden. Wo vergrabst du das im Garten, im tiefen Loch? Oder schießt das auf den Mond? Es ist wurscht, ob du das am Mond schießt oder im Garten vergrabst. Es ist nur immer Sünde da. Denn in der gesamten Schöpfung ist Sünde. Das heißt, wir müssen uns immer wiederum daran erinnern, dass wir den Menschen mitteilen, sie sind erlösungsbedürftig. Sie haben einen Retter notwendig. Der Retter ist für sie eine Notwendigkeit. Wenn sie es ablehnen, ist es nicht mehr dein Problem. Wenn sie es ablehnen, ist es, zu meinen Schülern habe ich immer gesagt, SSKM. Was heißt das? SSKM? Selber Schuld, kein Mitleid. SSKM. Selber Schuld, kein Mitleid. Hast nichts gelernt, hast dann Fünfer geschrieben, SSKM. Hättest mir fragen können. Und genauso ist es auch in den Lehrsätzen der Bibel. Steht alles drin. Wenn du das nicht genau kannst, SSKM. Du hättest ja fragen können. Du kannst jederzeit kommen. Das heißt, für uns ist es notwendig, dass wir wissen, wir sind bekehrt, weil wir von Gott wiedergeboren wurden. Das ist ein Glaubensinhalt, den ich belegen muss. Das heißt, damit ich über Bekehrung und Wiedergeburt erhalte, muss ich aber vorher Buße tun. Daher Gnade, Liebe, das ist von Gottes Seite her. Abkehr, das geht schon von mir aus. Siehst du das? Ich muss abkehren und Buße tun, das heißt, ich muss es bekennen, die erretten. Jetzt verstehen wir, was das heißt, oder? Was glauben wir? Wir brauchen die Liebe und die Gnade Gottes, aber gleichzeitig verlangt Gott auch von mir etwas. Das heißt, ich muss mich bekennen, dass ich schuldig bin vor ihm. In der heutigen Zeit ist Schuld immer der andere, ich nie. Ne? Schuld liegt immer bei den anderen. Du hast mir bei den Haaren gezupft, Schuld bin aber nicht ich, weil du hast so lange Haare, die sind so schön zum Haaren zupfen. Ne? Was hast du so lange Haare? Ne? Das heißt, die Schuldfrage bei Gott kannst du nicht sozusagen verschieben. Die Schuldfrage ist eindeutig in deiner Person. Und deshalb musst du es auch bekennen, daher Abkehr und Buße erretten. Darum geht es. Gott selber sozusagen beginnt in seinem Wort mit dem Was. Er lässt uns nämlich das Was in seinem Wort erkennen. Was ist die Folge daraus? Je weniger du die Bibel kennst, umso weniger weißt du von deinem Glauben. Das heißt, Menschen, die sich nicht mit der Bibel beschäftigen, ist überhaupt die Frage, was für einen Glauben haben sie. Und was wissen sie in Bezug auf Errettung dann? Damit haben wir das Was. Aber da sind wir noch nicht fertig. Der nächste Punkt ist, warum glauben wir? Das heißt, für mich selber ist es ganz wichtig, dass ich auch meinen Glauben begründen kann. Wie kann ich aber meinen Glauben nur begründen? Indem ich mich mit dem beschäftige, was Gott mir sagt. Daher, Gott lässt alles uns biblisch erkennen. Deshalb lese ich die Bibel. Deshalb ist für mich die Bibel die Wahrheit. Weil die Person Gottes mir darin sozusagen offenbart, wie es mit uns steht und warum ich das so habe. Das ist der Grund, warum mir für mich die Bibel wichtig ist. Weil Gott mir dort alles aufzeigt. Er lässt mich selbst erkennen, dass ich Sünder bin. Und er lässt mich gleichzeitig erkennen, wo ich von der Sünde loskomme. Beides sagt er mir nämlich in seinem Wort. Auf der einen Seite sagt er, ich bin schuldig. Und auf der anderen Seite, aber ich habe einen Ausweg für dich, du kannst die Schuld loswerden. Und deshalb ist es wichtig, dass ich das Warum nicht nur mit meinem Verstand verstehe, sondern dass mir das Warum so wichtig wird in meinem Herzen, also das Hirn habe ich schon jetzt kapiert, aber in meinem Herzen wird es so wichtig, dass ich tatsächlich zu der Handlung komme und sage, Herr, errette mich, ich möchte bekennen, dass ich schuldig bin. Gib mir deine Gnade. Das heißt, von dem Warum her komme ich auf das Was und ich bekomme Gnade und Liebe von Gott. Jetzt sehen wir schon, warum mir so wichtig war, oder, dass ich, von wem reden wir eigentlich? An wen glauben wir wirklich? Wir glauben an Gott, weil alles andere folgt daraus. Ich kann nicht da anfangen und Gott auslassen. Die Theologen machen das manchmal. Die fangen da mit dem Warum an und vergessen ganz, dass eigentlich Gott derjenige ist, der ihnen das erklärt. Und die Theologen sagen, wir sind das, weil ich schreibe eine Dissertation drüber. Das ist das Problem heute. Und dadurch sind auch so viele Meinungen möglich. Weil Dissertation an Papier ist geduldig. Steht alles Mögliche dort. Und ich kann vor meinem Titel ein Dr schreiben. Draufgänger. Aber das ist noch immer nicht alles. Ich brauche noch mehr. Wir haben jetzt wen, was und warum. Und jetzt kommt die entscheidende Sache. Wenn ich das alles weiß, brauche ich noch immer das vierte, nämlich wie glauben wir. Das heißt, wenn mir alles das Wem, Was und Warum klar ist, dann wird Gott zu mir sagen, wie machst du das Ganze? Ich verlange von dir, wenn du das alles hast, Gehorsam. Und damit sind wir schon wieder bei einem heiklen Punkt. Nicht? Gehorsam. Ihr seid mir gehört, das ist klar, das ist logisch, ich stehe da vorne, ihr seid dort, das ist logisch, dass ihr mir gehorsam seid. Aber Aber umgekehrt, dass ich euch gehorsam bin? Inwiefern bin ich zum Beispiel euch gehorsam? Habt ihr euch mal schon überlegt? Ein Prediger, der heraußen steht, ist euch gehorsam? Wie geht das? Indem er tatsächlich nichts anderes bringt als das Wort. Das ist der Gehorsam. Das ist das, warum ich da hier bei dem Wie bin. Gehorsame leben ausharrend und bekennen ehrfürchtig. Ich bekenne ehrfürchtig, dass ich ohne Gott nichts kann. Was sagt Jesus? Ohne mich könnt ihr alles machen. Ach so, das steht, muss ich mein Was überdenken? Okay, also Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Na, ist doch, für die heutige Menschheit ist das schlimm, dass irgendjemand da ist, der mir alles in der Hand hat. Das geht doch nicht. Irgendeiner muss doch von den Menschen was zum Sagen haben. Natürlich haben etliche was zu sagen, keine Frage. Zum Beispiel ich heute auch. Aber das habe ich nicht, weil ich das ich bin, sondern weil ich aus Gott her etwas zu sagen habe. Das heißt, das Wie ist etwas ganz Wesentliches. Wie lebe ich meinen Glauben aus? Hirn, Herz, Hand. Wie lebe ich es aus? Das ist die Frage. Wenn es nur bloße Theorie ist oder nur Worte, wie können die anderen dann sehen, dass bei mir sich wirklich was verändert hat? Meine Frau hat mir heute in der Früh gesagt, ich bin so froh, dass du lind geworden bist und keine Wutausbrüche mehr hast. Sie hat offensichtlich etwas bemerkt bei mir. Hat zwar Jahre gedauert, aber offensichtlich ist angekommen. Aber das sind Dinge, die zum Gehorsam gehören. Und zwar jetzt nicht gehorsam gegenüber meiner Frau, sondern unter anderem auch, aber gehorsam gegenüber Gott. Weil ich Gott sozusagen gehorsam sein möchte, bin ich lind geworden. Und wir haben das erst diese Woche wieder erlebt, wie eine Frau, die von ihrem Ehemann angeschrien wurde, das war ganz typisch zu sehen, die hat richtig gern den Blick zu Boden gesenkt und man hat gemerkt, die Uhren sind zugeklappt und die hat jetzt schreien können, was er will, da ist nichts mehr reingegangen. Und ich bin dann zu ihm gegangen und habe gesagt, nun, was hast du jetzt davon gehabt? Ja, das musste ja mal gesagt werden. Und habe gesagt, okay, das musste gesagt werden. So? Hast du nicht gesehen, dass es klappt gemacht hat? Da ist nichts reingegangen. Das ist es, wie glauben wir. Gott muss auch durch das Leben bekannt werden. Bekannt meine ich jetzt dann so, bezeugt werden. Das Leben muss Gott bezeugen. Ein anderes Beispiel, unsere Nachbarn, an uns haben es nicht so gesehen, dass wir wirklich im Glauben stehen. Ich weiß, egal, wie auch immer, sie haben es nicht so gesehen, aber an unseren Töchtern. Die haben gesagt, eure Töchter sind anders, die haben noch gar keinen Freund, mit 14 haben sie noch keinen Freund gehabt und sind nicht fortgegangen in die Discos und so. Ja, was ist da, haben die nichts, die sind doch Fische malen und so. An dem haben sie es gemerkt. Das ist es aber, worum es geht. Daher sagt der Römerbrief, ich ermahne oder ermutige, ermahnen und ermutigen ist im Griechischen dasselbe Wort, euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Und jetzt kommt das Nächste, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das heißt, euer Gottesdienst ist nicht nur am Sonntag, sondern euer Gottesdienst ist tagtäglich. Auch wenn es viele andere anders sehen oder meinen. Von der Bibel her, Gott lässt uns alles biblisch erkennen, von der Bibel her müssen wir erkennen, dass jeder Tag Gottesdienst ist. Und deshalb haben wir auch zum Gehorchen. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Warum? Damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Warum machen wir eigentlich Glaubensgrundsätze? Damit wir wirklich lernen, prüfen zu können, was Gottes Wille ist. Nicht, was ich dazu, was Gottes Wille ist, darum geht es. Das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Durch Erneuerung eures Sinnes, damit merkt ihr auch, wenn sie im alten Sinn bleibt, werdet ihr nie zum Guten, Wohlgefälligen und Vollkommenen kommen. Das funktioniert nicht. Denn erst durch die Erneuerung, durch die Bekehrung und Wiedergeburt, durch die Erneuerung des Sinnes, erst dadurch werden wir auch verändert werden. Zum Beispiel im Gehorsam. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte und ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Ich sage das ganz bewusst heute. Wenn wir wartet nach den Glaubensgrundsätzen, haben wir alle den gleichen Level, dann habt ihr das nicht kapiert. Es geht nicht darum, dass wir alle den gleichen Level haben, sondern es geht darum, dass wir die gleiche Person kennen und wissen, warum wir glauben. Das Maß des Glaubens ist für jeden Einzelnen speziell. Jeder steht auf seinem eigenen Level. Aber der Level heißt nicht, dass er sozusagen das Ende ist, sondern der Level ist eigentlich nur der Anfang, um zum nächsten Level zu kommen. Was habe ich gesagt? Wir sind auf dem Weg. Wir sind noch nicht am Ziel. Jeder von uns, egal welchen Level er erreicht hat, er ist noch immer nicht am Ziel. Und daher hat jeder von uns, von dem Level ausgehend, weiterzugehen, damit er zum Ziel kommt. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe, und jetzt kommen wir zu den verschiedenen Verteilungen, so gibt es eben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben sind. Die Gaben sind uns nach der Gnade gegeben. Die Gaben kann ich mir daher nicht nehmen. Ich kann nicht sagen, ich will Prediger sein. Okay, natürlich schon. Aber was für ein Prediger bin ich dann? Sondern es geht nach der Gnade. Das heißt, wenn die Gnade, und ich nehme die wieder her, Judith, ich habe der Gescheite schon gesagt, du kommst jetzt öfter dran. Wenn die Gnade ihr gegeben ist, dass sie wirklich mit Freude das Ganze putzt, es ist super. Ich freue mich unheimlich darüber, dass ich in eine reine, saubere Gemeinde reinkomme. Die Judith hat mir auch erzählt, manche verlassen die Gemeinde wirklich wie Schweineln. Problem. Wer putzt zusammen? Aus Gnade die Judith. Und das macht es aber nicht nur deswegen, weil es Zeit kriegt dafür. Weil die Zahlung ist eigentlich sicherlich nur an der untersten Grenze. Aber es geht darum, dass sie sagt, das kann ich und das bringe ich ein. Super. Genau darum geht es. Was ich einbringen kann, soll ich einbringen in die Gemeinde. Und nicht nach dem streben, was irgendwie ist, na, das ist die bessere Gabe. Es gibt keine besseren Gaben. Weil es heißt ausdrücklich hier, hat jemand prophetische Rede, dann soll er das machen. Hat jemand Lehre, dann soll er lehren. Hat jemand Ermahnung, dann soll er ermahnen. Das heißt, jeder steht in irgendeiner Form da vor der Gemeinde und soll das tun für die Gemeinde, damit die Gemeinde wachsen kann. Weil auch die Gemeinde ist noch nicht am Ziel. Sondern sie ist nur immer am Weg dorthin. Das Interessante für mich ist nämlich, wenn ich mir das genauer dann angeschaut habe, dass in allen Gabenlisten, es gibt insgesamt drei Gabenlisten in der Bibel, und in allen Gabenlisten ist interessanterweise unterschiedliche Gaben, nur eine ist immer gleich. Und das ist interessanterweise der Lehrer. Den gibt es in jeder. Für mich ist das klar irgendwie. Denn Gott möchte ja, dass innerhalb der Gemeinde Gottes Wort so weitergegeben wird, wie er es will. Deswegen hat er Lehrer eingesetzt. Die dritte Gabenliste ist der Epheserbrief, da steht auch dann Hirten und Lehrer. Und warum sind die eingesetzt? Damit die Heiligen irgendwie leben können? Nein, sondern zugerüstet werden. Damit sie Wissen anhäufen oder was? Nein, zum Werk des Dienstes. Und da haben wir wieder ein Wort, das nicht geht. Dienen. Wer tut schon gern dienen? In der Gemeinde und im Reich Gottes, sage ich gleich, wenn du ins Reich Gottes kommen willst und du willst nicht dienen, dann ist gescheiter, du bist nicht dort. Weil im Reich Gottes gibt es nur ein Dienen, es gibt nichts anderes. Wenn du meinst, dort kannst du auf die faule Haut legen und werde nichts tun, dann bist du in einem falschen Reich. Nicht im biblischen. Das heißt, wir sind eigentlich aufgefordert, hier schon eigentlich den Dienst, den wir dann in seinem Reich haben werden, hier schon zu üben. Wir sollen uns einüben in den Dienst. Dazu sind wir eigentlich in der Gemeinde. Und deswegen steht er da. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen. Wohin? Zur Einheit des Glaubens. Was heißt das? Momentan haben wir nicht alle die Einheit des Glaubens. Wenn irgendeiner meint, wir haben alle miteinander den gleichen Glauben, dann ist er falsch. Wir sind nur auf dem Weg zu der Einheit des Glaubens. Und was haben wir vorher gelesen? Wenn irgendjemand anders denkt. Paulus ist das völlig klar. Es gibt einfach auch im Glaubensleben ein anderes Denken. Aber wir sollen alle so ein Denken haben, dass wir zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen. Denn erst dann ist sozusagen das Maß der Fülle Christi vorhanden. Eigentlich, wenn man nimmt, die Bibel ist eindeutig, ist klar. Man muss sie wirklich nur lesen. Und wenn es geht, das so, dass man das Hirn einschaltet und das Herz, damit wir dann zur Hand kommen. Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Das heißt, der Paulus sagt alles klar. In der Welt wirst du immer Leiden haben. Könnt ihr euch erinnern, haben wir auch vorher gelesen. Gemeinschaft der Leiden. Das ist es, wo wir wirklich das Problem haben. An dem haben wir das Problem. Wir wollen alle zum Einheit des Glaubens kommen. Und das ist nicht Ökumene, möchte ich auch gleich sagen. Einheit des Glaubens heißt nicht Ökumene. Einheit des Glaubens heißt, genau was da steht, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollen Maß der Fülle Christi zu kommen. Das ist Glaube, der Einheit der Glaube. Einheit des Glaubens, dass er hinkommt. Warum? Weil wir uns ja nicht von dem Wind jeder Lehre bewegen und herumtreiben lassen. Das ist das Gefährliche. Und deswegen ist es wichtig, dass ich weiß, wem glaube ich, was glaube ich, warum glaube ich und wie glaube ich. Deswegen habe ich ja so angefangen. Das ist unsere Basis. Wer das mehr oder weniger nicht für sich in Anspruch nimmt, der braucht eigentlich die nächsten Predigten mit mir gar nicht mehr hören. Das Gescheite, er macht was anderes. Weil er wird nur immer dasselbe hören. Zum Schluss möchte ich euch noch einen Vers aus der Bibel bringen, der uns alle diese Fragen, wem, was, warum und wie, genauestens erklärt. Ich werde es ganz langsam mit euch machen, damit wir sozusagen das wirklich für uns verinnerlichen, ins Herz hineinkriegen. Aha, da habe ich noch einmal die drei Zusammenfassungen, dass überall der Lehrer drinnen ist, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Jetzt gehen wir zum Petrusbrief. Jeder kann wieder mitlesen. 1. Petrus 3, 15b und 16a. Vielleicht kann jemand lesen, dann kann ich mit dabei erwischen.
Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Aber mit Sanftmut und Ehrerbietung und habt ein gutes Gewissen.
Also, gehen wir mal zu der ersten Frage. Warum sage ich etwas? Warum sage ich etwas? Ist mein Ansicht nach eindeutig, warum sage ich etwas? Weil ich habe eine Verantwortung und ich habe eine Rechenschaft. Das heißt, warum sage ich es? Weil ich Verantwortung und Rechenschaft geben muss. Ich habe eine Verantwortung gegenüber Gott, und dann werden wir sehen, was noch. Das heißt, die Verantwortung ist das, dass ich mich zuerst einmal überhaupt mit dem Glauben beschäftige. Ich muss mich auskennen im Glauben. Das ist meine Verantwortung. Die Rechenschaft ist das, wenn irgendwer mich fragt, dann habe ich die Rechenschaft, das zu sagen. Und da kommen wir wieder zu einem Problem. Manche meinen, jetzt fragt mich einer und jetzt muss ich ihm alles erzählen. Ihr wisst, wie ich das nenne. Wenn ich sozusagen hergehe, mehr oder weniger, und jetzt kriege ich endlich einen, der das sozusagen hat, und jetzt kann ich ihm endlich alles erzählen, und jetzt bibel ich ihm nieder, verstehst du? So richtig, jetzt haue ich ihm nieder, jetzt haue ich ihm nur die ganze Bibel um die Ohren. Niederbibel nenne ich das. Völlig verkehrt. Spätestens so wie bei der Frau nach dem zweiten Schlag, wo ich glaube. Okay, also, das führt nicht zum Ziel. Niederbibeln ist völlig uninteressant. Sondern es geht darum, dass ich tatsächlich den in ein Gespräch einlade. Richtig einladen in ein Gespräch. Und zu sagen, hör zu, ich habe das auch nicht gleich von Haus aus kapiert. Wie weit bist du bereit, mir zuzuhören, damit wir miteinander zu deinem Verständnis kommen können? Mein Verständnis muss ich ihm nicht umbringen. Es ist wichtig, dass ich sein Verständnis verändere oder näher bringe. Wie viele sind aber wirklich bereit, auf den anderen einzugehen? So viel Zeit habe ich nicht, entschuldige, ich habe schon zu tun. Also, ich mein, es ist zwar lieb, reden wir nächstes Mal drüber. Verkehrt. Verantwortung und Rechenschaft. Das ist das, warum ich etwas sage. Nächste Frage heißt, wem sage ich etwas? Was können wir da aus diesem Vers herauslesen? Wem sage ich es? Nur denen, die mir zu Gesicht stehen. Nur die, die eine gerade Nasen haben. Die ein bisschen zu breite haben, die nicht. Na, die hat stechende Augen, na, dem sage ich nichts. Wem sage ich es? Eindeutig. Jedem gegenüber. Steht da nur Männern? Steht da nur Frauen? Steht da nur Kindern oder irgendwas? Jedem. Wenn es aber jedem ist, muss ich zuerst einmal abchecken, aus was für ein Level steht der. Nicht ausgehen von meinem Level. Ja, wenn ich das, ich habe das einmal so gemacht, ich habe gedacht, wenn ich das jetzt verstanden habe, jetzt bringe ich das jedem bei. Wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat gesagt, Sascha, ist alles gut. Aber, das nächste Mal, wenn du kommst, du darfst mit mir jederzeit kommen, aber du darfst mit mir nie wieder über Jesus reden. Das war das Endergebnis. Ich habe geglaubt, jetzt habe ich einen an der Wand, jetzt habe ich einen Bild, weißt du, ich der gute Große, jetzt habe ich einen, das waren in meinen Anfangsglaubensjahren, da war ich noch spinnend. Ich habe geglaubt, wirklich, ich kann das auch so. Und ich habe geglaubt, jetzt habe ich einen an der Wand, jetzt steht er da, jetzt muss er nur noch sagen, ja Sascha, du hast recht, pack ich, fall nieder und bete Jesus an. So, das war meine Ansicht. Und der hat gesagt, Sascha, ist alles gut, ich mache einen Sidestep, du kannst jetzt da weiter betonieren, aber nicht mehr auf mich. Beim Boxen heißt das auch so, ich mache dann Sidestep, nicht? Okay, das heißt, ich habe meine gegeben und habe mir selber die Hand gewettert. Das heißt, es ist eh hochinteressant, es ist dann wirklich, obwohl ich dort relativ oft war, nach diesem Gespräch waren wir, glaube ich, nur noch einmal dort, also nie wieder. Und das ist jetzt schon seit Jahrzehnten. Und das kann passieren, wo Gott sagt, hör zu, du musst lernen, mit den Menschen umzugehen. Das nutzt dir nichts. Auch wenn du glaubst, du bist der Größte und Scheiterste und was weiß ich was, ich zeige dir, dass du noch immer nicht nichts bist. Pech gehabt. Okay, das heißt, wem glaube ich also? Jedem gegenüber. Wem sage ich etwas? Jedem gegenüber. Gehen wir zur nächsten Frage. Wann sage ich etwas? Auch das ist eindeutig. Also, das wird das Blöderste wäre, jetzt fragt die wer, was weiß ich, sag einmal, wie bist denn du zum Glauben gekommen? Und wir wissen, zum Beispiel die Täuflinge wissen, die bei mir das gemacht haben, die haben alle ein Glaubenszeugnis schreiben müssen. Nicht? Ein Zeugnis, wie sie also zum Glauben gekommen sind. Ein Glaubenszeugnis haben sie schreiben müssen. Jetzt war natürlich blöd, wenn die irgendwann fragen, na, wie bist du zum Glauben gekommen? Ach, schau, entschuldige, ich habe heute mein Glaubenszeugnis nicht da. Aber nächstes Mal bringe ich es mit, dann lese ich das vor. War blöd, oder? Also, das heißt, gewisse Sachen sollte ich wirklich immer können, daher steht auch da, wie heißt es jetzt da? Jederzeit. Ich gebe schon zu, dass die Frage, die mir zum Beispiel gestern der Tim gestellt hat aus dem Korintherbrief, wo es also um spezielle Sachen gegangen, um einen Brauch gegangen ist, und wenn dir die Frage gestellt wird, du, wie ist das jetzt, müssen jetzt die Frauen bei uns ein Kopftuch tragen oder nicht, weil da steht doch das Kopftuch und so, wenn du das nicht gleich beantworten kannst, und du sagst, weißt du was, da ist wirklich gescheiter, du redest mit Sascha, ist das kein Fehler. Das ist nicht wirklich etwas, was sozusagen heilsnotwendig ist, ob ich jetzt weiß, ob es der Kopftuch notwendig ist oder nicht. Im Team habe ich es erklärt gestern, es ist kein Kopftuch notwendig. Also ihr müsst nicht unbedingt jetzt alle ein Kopftuch tragen. Gell? Also das, der Team hat das gestern verstanden und das reicht auch als solches. Also, das heißt sozusagen, wann sage ich etwas? Jederzeit. Was sage ich? Auch das ist eindeutig, nämlich, was sage ich? Nämlich die Hoffnung, die wir haben. Die Hoffnung, das ist auch etwas, wo ich nicht sagen kann, Moment, ich muss erst einmal nachlesen oder nachschauen, warum ich eigentlich jetzt der Glaube. Das solltest du schon wissen, warum die Hoffnung ist. Das heißt, über die Hoffnung, durch die ich eigentlich zum Glauben gekommen bin, beziehungsweise durch die mir der Glaube eigentlich eine Sicherheit gibt, diese meine persönliche Hoffnung, die sollte ich schon auch immer wissen. Die sollte ich schon immer bekannt geben. Und letztendlich, ich glaube und meine Hoffnung liegt ja nicht nur jetzt wirklich an dem Buch allein, sondern es liegt daran, dass ich an die Person glaube, die mir dieses Buch gegeben hat. Weil ich weiß, Gott macht keine Fehler. Ich weiß, Gott kann es, dass er auch mich, ärgsten Sünder, errettet. Er kann es, weil es er verheißen hat und er es mir gibt. Und das ist es eigentlich, worum es geht. Gott hat alles getan, nicht irgendein Mensch. Gott ist es und deshalb glaube ich. Das ist die Hoffnung. Und das Letzte für heute. Wie sage ich es? Und dieses Wie ist eigentlich immer die größte Schwierigkeit. Weil in den meisten Fällen, und ich habe euch ja schon erzählt, ich habe selber den Fehler gemacht. Ich habe gemeint, deswegen, weil ich jetzt kapiert habe, jetzt muss jeder kapieren. Und das ist ein Fehler. Deswegen, weil du kapiert hast, dann sag danke, Herr, dass ich die Gnade bekommen habe. Es ist wirklich Gnade, wenn es irgendwer kapieren darf. Es ist keine Voraussetzung, dass du es kapieren darfst. Es ist Gnade. Und für die kannst du dich bedanken. Und deshalb sollst du auch mit den anderen so umgehen, dass sie zur Gnade kommen. Nicht zu einem Wissen allein. Versteht ihr jetzt, warum ich gesagt habe, Vorbild? Es geht jetzt nicht um einen Lehrervorbild, dass ich so Wissen einpacke. Die Kinder in der Schule, die lernen alle Wissen einpacken. Die wissen ganz genau, wie das geht. Übermorgen ist Prüfung, jetzt muss ich endlich mich hinsetzen und was tun. Und zwei Tage nach der Prüfung oder zwei Stunden nach der Prüfung haben sie keine Ahnung mehr, was gelernt haben. Das ist kein Wissen. Deswegen bin ich gefürchtet gewesen in der Schule, wenn ich geprüft habe. Du hast das Kind ohne weiteres auswendig kennen und dein genügend gekriegt. Aber du hast das müssen verstehen. Du hast müssen wissen, warum du das machst. Und das ist bei uns genauso. Wenn du nur weißt, Jesus Christus hat mich errettet, ist zu wenig. Du musst auch wissen, warum er es gemacht hat. Nämlich zum Beispiel, so hat Gott die Welt geliebt. Deswegen hat er es gemacht. Aus Gehorsam. Darum geht es. Also wie, auf welche Weise, und das ist auch eindeutig hier, mit Sanftmut und Ehrerbietung. Beides fällt uns schwer. Wir sind gerne so, was, du verstehst das nur immer, jetzt tue ich noch mehr eine betonieren. So funktioniert das nicht. Sanftmütig und mit Ehrerbietung. Der andere Mensch, der mit dir redet, ist immer ein Geschöpf Gottes. Und deshalb gib ihm Ehre. Ich gebe zu, es fällt manchmal schwer. Gebe ich gerne zu. Aber trotzdem hast du eigentlich die Aufgabe, ihm Ehre zu geben. Mit Ehrerbietung. Die Hoffnung ist erstens einmal untrennbar mit der Person Gottes verbunden, aber gleichzeitig die Ehrfurcht vor Gott sollte dir auch eine Ehrfurcht vor den Menschen geben. Er ist für Gott eine wichtige Person, weil sonst hätte er ihn nicht geschaffen. Das heißt, es geht darum, dass wir wirklich dieses Warum, Wem, Wann, Was, Wie praktisch tagtäglich üben. Und wann nicht anders, dann nur in der eigenen Familie, in dem eigenen Umfeld. Es muss nicht jeder als Missionar hinausgehen. Wir haben genug in unserer eigenen Gemeinde zu tun. Wir brauchen uns nicht viel auf die anderen immer nur verlassen. Wir hier sind diejenigen, die notwendigerweise Ehrfurcht und Sanftmut brauchen. Und wenn wir aber das tun, mit Sanftmut und mit Ehrfurcht, dann können wir auch ein gutes Gewissen haben. Und dann ist es auch, dann kannst du auch hinausgehen oder nach Hause gehen und kannst sagen, es ist im Grunde genommen völlig egal, ob der jetzt das angenommen hat, was ich gesagt habe oder nicht. Habe ich das warum, wem, wann, was, wie richtig gesagt, dann kann ich mit gutem Gewissen mich verabschieden und die Verantwortung alles anderen der Person überlassen. Denn sie, die Person, hat auch eine Verantwortung, nicht nur ich. Sie muss dann mit dem, was sie weiß, umgehen. Und das ist oft ein Problem. Auch das habe ich einmal erlebt, dass einer gesagt hat, weißt du was, Sascha, da zöhn mir nicht so viel, weil dann weiß ich zu viel und dann kann mich Gott mehr richten. Er hat es nicht kapiert, worum es eigentlich geht. Aber trotzdem, wir sind noch immer in Kontakt und ich darf ihm immer wieder was von Jesus erzählen. Ist hochinteressant. Das, der eine hat mir praktisch sidestep, nichts, und der andere gesagt, hat zwar was gesagt, aber er kommt immer wieder. Und das ist das Schöne. Wir dürfen wirklich so handeln, dass wir in Gottes Namen und in Gottes Ehrfurcht vor den anderen Menschen hintreten können und sagen, Gott liebt auch dich. Und das möchte ich euch ans Herz legen. Bis zum nächsten Mal, ein Stückchen weiter, in wem, was, warum und wie. Amen.